Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sondertags. Wenn Sie diesen Podcast schon kennen, dann wissen Sie, da ist immer jemand zu Gast. Nun, diesmal ist es Papst Franziskus. Klar, nicht er persönlich, obwohl ich es versuche. Nein, Papst Franziskus ist zu Gast mit Erzählungen über sein Leben und seinen Glauben. In dieser Woche, am Dienstag, erschien nämlich seine Autobiografie unter dem Titel Hoffe. Auf rund 400 Seiten erinnert sich Papst Franziskus an seine Kindheit und Jugend in Argentinien, an die Zeit als Priester und Kardinal und er gibt uns auch Einblick in seinen Dienst als Papst. Im Mittelpunkt dieses Buches stehen aber nicht mehr oder weniger interessante, spannende oder heitere Geschichten, sondern das persönliche Glaubensleben und die christlichen Grundüberzeugungen dieses ungewöhnlichen Papstes. Ich habe das Buch in großen Teilen gelesen, einiges auch überflogen, das gebe ich zu. Aber ich bin auf einige Abschnitte gestoßen, bei denen ich mir dachte, gut, dass ich das gelesen habe. Es sind Texte, die von einer tiefen Religiosität und einer großen Lebensweisheit zeugen. Für den heutigen Podcast habe ich einige solche Texte ausgesucht und sie Ihnen mitgebracht. Den Anfang macht die Erzählung des Papstes über seine Berufung zum Priester. Diese kann er auf den Tag genau festmachen und dieser Tag ist der 21. September 1953. Der junge Jorge Mario Bergoglio absolviert in diesem Jahr in Argentinien eine Ausbildung als Chemietechniker. Aber Gott hat mit ihm einen anderen Plan. Hören Sie also selbst, wie der Herr kraftvoll ihm diesen Lebensplan mitteilt.
Am Morgen musste ich noch einen Botengang für meine Mutter erledigen und für eine ältere Dame im Viertel ihre Pension abholen. Dann aber würden wir uns alle am Bahnhof treffen. Aber um die Tram nehmen zu können, musste ich vorher an der Kirche San José vorbei. Und da hatte ich plötzlich das Gefühl, jemand habe mich gerufen. Oder vielmehr, ich habe etwas gespürt, was mich dort eintreten hieß. Ein starkes, nie zuvor verspürtes Gefühl, in das sich sogar ein wenig Aberglauben mischte. Wenn ich nicht gehorchte, würde vielleicht etwas Schlimmes geschehen. Also ging ich hinein und schaute mich im langen Kirchenschiff der Basilika um. Da sah ich vom Altar her einen Priester auf mich zukommen, den ich nicht kannte. Ich hatte ihn noch nie gesehen, obwohl dies die Kirche war, in der wir regelmäßig sonntags zur Messe gingen. Und auf einmal verspürte ich das dringende Bedürfnis zu beichten. Der Priester betrat den Beichtstuhl, den letzten zur Linken des Altars, und so setzte auch ich mich hinein. Und ich kann es einfach nicht anders sagen. Natürlich beichtete ich all meine Sünden, und der Priester behandelte mich mit liebevoller Güte. Aber mir ist schon klar, dass dies nicht erklärt, was danach geschah. Tatsache ist, dass ich aus dem Beichtstuhl heraustrat und nicht mehr derselbe Mensch war wie vorher. Und plötzlich wusste ich, dass ich Priester werden würde. Der Gedanke war mir früher schon durch den Kopf gegangen. Als ich noch im Internat des Salesianerkollegs war, in der letzten Klasse der Primarstufe, zumindest als Möglichkeit. Aber das war nicht mehr als der Gedanke eines Kindes, den ich denn auch für mich behielt. Und so schnell, wie er gekommen war, war er auch wieder verschwunden. Schließlich kamen dann der Sommer und die Ferien und die Arbeit als Putzmann in der Fabrik. Dieser Gedanke war überhaupt nicht das, was ich vorhatte. Auch nicht an jenem Frühlingstag in der Kirche. Aber nun war ich wie Paulus vom Pferd gestürzt und alles war anders. An jenem Nachmittag traf ich mich nicht mit meinen Freunden am Bahnhof, wie abgemacht. Ich ging einfach nicht zum Bahnhof. Es war irgendetwas Großes geschehen. Und ich konnte nicht so tun, als wäre nichts. Ich wusste nicht, dass ich schon eine andere Verabredung hatte. Aber wie es mir später noch öfter passieren sollte, hatte der Herr für mich schon im Voraus geplant. In Argentinien haben wir dafür eine etwas prosaischere Formulierung, die das sehr gut ausdrückt. Er tut den ersten Schritt.
Wir machen jetzt im Buch Hoffe von Papst Franziskus einen großen zeitlichen Sprung vom jungen Priester und Erzbischof zum Kardinal bis in das berühmte Jahr 2013. Sie erinnern sich vielleicht selbst noch an diese Szene, wie der damals noch völlig unbekannte Kardinal aus Argentinien am Abend des 13. März als neu gewählter Papst die Loggia des Petersdoms betritt und den Menschen zuerst ganz schlicht und einfach einen schönen Abend wünscht. Wenige Worte, die aber sofort aufhorchen ließen und andeuteten, dass hier ein außergewöhnlicher Papst die Bühne der Welt und der Kirchengeschichte betritt. In seinem Buch erzählt nun Franziskus recht offen davon, was sich vorher im Konklave abgespielt hat und wie er im wahrsten Sinne des Wortes in das neue Amt hineinstolperte.
Einmal mehr erhoben sich die Teilnehmer am Konklave von ihren Tischen und gaben jeder einzeln ihre Stimme ab. Jeder kniete vor dem Altar nieder und erklärte, er habe seine Stimme demjenigen gegeben, der nach Gottes Willen gewählt werden müsse. Dann erhob er sich, legte seinen zusammengefalteten Stimmzettel auf den Silberteller, der auf dem Altar stand, um ihn danach in die Urne zu stecken. Dann kehrte er an seinen Platz zurück. All das 115 Mal, bis die drei Wahlhelfer die große Urne an sich nahmen und die Stimmzettel zählten, wobei sie jeden Namen einzeln vorlasen. Als mein Name das 77. Mal fiel, erhob sich Applaus, obwohl die Verlesung der Namen noch weiterging. Ich weiß nicht, wie viele Stimmen es zuletzt geworden sind. Ich hörte nicht mehr zu. Und im allgemeinen Lärm ging auch die Stimme des Wahlhelfers unter. Noch in diesem Augenblick, während die Kardinäle applaudierten und die Auszählung weiterging, erhob sich Kardinal Hommes und umarmte mich. »Vergiss die Armen nicht«, sagte er. Dieser Satz traf mich ins Mark. Ich spürte ihn bis ins Innerste. In diesem Moment kam mir der Name Franziskus in den Sinn. Ich stand auf und ging zu Kardinal Angelo Scola, um ihn zu umarmen. Er hatte diese Umarmung verdient. Dann ließ man mich nach vorne durch. Es war kurz nach 19 Uhr und die Auszählung war beendet. Kardinal Reh kam auf mich zu und stellte mir die schicksalhafte Frage, ob ich die Wahl zum höchsten Pontifex annehme. »Accepto«, antwortete ich auf Lateinisch. Dann legte ich ruhig mein Gewand ab. »Und wie willst du genannt werden?«, fragte der Kardinal. Ich antwortete, »ich werde mich Franziskus nennen.« Wieder gab es Applaus. Die Bediensteten legten die Wahlzettel in den Ofen und packten die Kartuschen für den weißen Rauch dazu, der vom Kamin der Sixtinischen Kapelle aufstieg, während sich langsam der Abend über Rom senkte. Nach der Einkleidung habe ich den Raum verlassen und bin auf Kardinal Ivan Diaz zugegangen, der im Rollstuhl saß. Und weil ich an die neuen Gewänder noch nicht gewöhnt war, bin ich über eine Stufe gestolpert. Meine erste Amtshandlung als Papst war dieses Stolpern. Aber ich bin nicht hingefallen. Ich habe den Kardinal umarmt. Dann bin ich zurückgegangen, habe mich aber nicht auf den Papstthron vor dem Altar gesetzt. Johannes Paul II. Hatte dasselbe getan. Wie er blieb ich stehen, um jeden Einzelnen zu umarmen. Es hat etwas Mittelalterliches, wenn jemand vor dir auf die Knie geht und dir die Hand küsst. Ich wollte es schlichter haben, ein Akt unter Brüdern. Und wir haben alle zusammen in der Paulinischen Kapelle gebetet. Und dann trat ich dann auf die Loggia des Petersdomes hinaus. Da wusste ich noch nicht, was ich sagen würde.
Das ist ja interessant. Da steht der neu gewählte Papst vor der Welt und weiß nicht, was er sagen soll. Aber Franziskus macht dann schon in den ersten Tagen seines Pontifikats klar, dass er weiß, was er will. Und er sorgt ständig für Überraschungen. Dazu gehört auch, dass er bis heute nicht in den päpstlichen Gemächern des Vatikan lebt, sondern im schlichten Gästehaus Santa Marta. Wie Papst Franziskus in seinem Buch erzählt, hat das einen guten Grund.
Niemand findet das Heil alleine. Die gemeinschaftliche Dimension ist nicht der Rahmen des christlichen Lebens und der Evangelisierung, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil. Als ich kurz nach meiner Wahl die päpstlichen Räume bezog, fühlte ich in mir ein deutliches Nein. Die Wohnung des Papstes im dritten Stock des Apostolischen Palastes ist nicht luxuriös. Die Wohnung ist groß, die Einrichtung antik und von gutem Geschmack, aber nicht luxuriös. Letztlich aber ist sie wie ein umgedrehter Trichter. Die Wohnung ist groß, der Eingang aber recht schmal. Die Menschen tröpfeln sozusagen hinein und ich, und das ist der eigentliche Punkt, kann ohne andere Menschen nicht leben. Deswegen habe ich mich entschieden, in der Casa Santa Marta zu bleiben, dem Gästehaus, das auf dem Gebiet der Vatikanstadt gleich linker Hand vom Petersdom liegt. In den Tagen des Konklaves wurde mir das Zimmer 207 zugelost. Der Raum, in dem ich als Papst leben sollte, trägt die Nummer 201 und liegt im zweiten Stock. Früher war das ein Zimmer für die Gäste. Die Fenster gehen auf einen kleinen Platz hinaus, der sich hinter dem rückwärtigen Eingang des Domes erstreckt. Und hier fühle ich mich wohl. Natürlich habe ich mit dieser Entscheidung zu Anfang für ein wenig Wirbel gesorgt. So wandte man ein, dass in der Casa Santa Marta auch die Priester logieren, die in der Kurie zu tun haben. Und wenn ich dort bliebe, würde ich mit ihnen in Kontakt kommen. Ich habe geantwortet, dass ich es gewöhnt bin, mit meinen Priestern zusammen zu sein. Ich feiere jeden Morgen um 7 Uhr in der Kapelle die Messe mit einem winzigen Teil des Gottesvolkes. Ich nehme die Mahlzeiten zusammen mit anderen Gästen ein. Das Christentum hat, wie jeder weiß, eine besondere Beziehung zur Gemeinschaft. Es gibt da diese natürliche Hinwendung zur Gemeinde und Familie. Als ein Professor mich wenige Wochen später nach den tieferen Gründen für meine Entscheidung fragte, habe ich gesagt, hören Sie, ich kann nicht aus rein psychologischen Gründen im Apostolischen Palast wohnen. Es liegt einfach an meiner Persönlichkeit. Ich brauche es, mein Leben mit anderen zu teilen.
Dieses Teilen des Lebens versteht Franziskus auch so, dass er die Welt teilhaben lässt an seinem persönlichen Leben. Der Gesundheitszustand der Päpste war ja bis vor wenigen Jahrzehnten ein streng gehütetes Geheimnis. Franziskus dagegen zeigt und sagt sehr offen, wie es ihm geht und welche Krankheiten und Gebrechen ihm gerade zu schaffen machen. In seinem aktuellen neuen Buch erzählt er auch, welche Herausforderungen Alter und Krankheit für ihn darstellen und wie schwer es ihm zuerst fiel, auf den Rollstuhl angewiesen zu sein. Aber er sieht das alles im Licht des Glaubens.
Jetzt geht's mir gut. Ich kann alles essen. Und die einfachste Erklärung für all das ist, dass ich eben alt werde. Was mir mehr zugesetzt hat, ist die körperliche Demütigung der Knieschmerzen. Anfangs machte es mich verlegen, auf den Rollstuhl angewiesen zu sein, aber das Alter bringt ebenso einiges mit sich. Und man muss es nehmen, wie es eben kommt. Die Kirche lenkt man mit Herz und Kopf, nicht mit den Beinen. Ich gehe am Stock. Ich mache so viele Schritte, wie ich kann, und so geht es. Ich stütze mich auf den Herrn. Und vor allem sein Stock und sein Stab geben mir Zuversicht, wie es in Psalm 23 heißt, und wenn ich auch nicht mehr so laufen kann wie in jungen Jahren, weiß ich doch, dass er mir vorangeht. Er lässt mich nicht fallen und verlässt mich nicht. Immer wenn es einem Papst schlecht geht, weht ein Hauch von Konklave durch die Welt. Aber ich habe nicht einmal in den Tagen nach meinen Operationen ans Aufgeben gedacht. Natürlich besteht diese Möglichkeit immer. Ich habe schon kurz nach der Wahl dem Kardinalkämmerer einen Brief anvertraut, in dem ich meinen Rücktritt erkläre, für den Fall, dass es dafür medizinische Gründe gibt. Und wenn dies geschehen sollte, bleibe ich in Rom als emeritierter Bischof. Zu Beginn meines Pontifikats hatte ich das Gefühl, dass es von kurzer Dauer sein würde. Ich dachte vielleicht 3 oder 4 Jahre, nicht mehr. Oder dass ich all diese Reisen unternehmen würde, in insgesamt mehr als 60 Länder. Die Wahrheit ist, dass der Herr die Uhr des Lebens ist. Und ich mache einfach weiter. Ich spüre, dass meine Existenz voller Hoffnung ist. Selbst in den finstersten Momenten habe ich nie das Gefühl, die Hoffnung je verloren zu haben. Niemals. Und das gilt auch für meine Zeit als Papst. Und auch für die schwierigsten und schlimmsten Situationen.
Im Alter von 88 Jahren stellt sich Papst Franziskus selbstverständlich auch auf den eigenen Tod ein. Und er hat für diesen Fall auch einiges in die Wege geleitet. Mich hat in diesem Abschnitt aus seinem Buch vor allem sein Gebet für die Todesstunde beeindruckt.
Was meinen Tod angeht, so habe ich dazu eine recht pragmatische Einstellung. Und dasselbe gilt für das Risiko von möglichen Attentaten. Wenn es soweit ist, dann werde ich nicht im Petersdom bestattet, sondern in Santa Maria Maggiore. Der Vatikan ist mein letzter Arbeitsplatz auf Erden, aber nicht der Wohnort für die Ewigkeit. Man wird mich dahin bringen, wo jetzt die Kandelaber aufbewahrt werden, ganz in der Nähe der Regina della Pace, zu der ich im Laufe meines Pontifikates immer um Hilfe gebetet habe und von der ich mich mehr als 100 Mal habe umarmen lassen. Man hat mir bestätigt, dass alles bereit ist. Die bisherige Bestattungszeremonie war recht pompös. Daher habe ich mit dem Zeremoniar gesprochen, um sie zu vereinfachen. Kein Katafalk, keine Zeremonie zum Verschließen des Sarges. Und auch auf die 3 Särge, zuerst aus Zypressenholz, dann aus Blei und schließlich aus Eiche, habe ich verzichtet. Mit Würde, ansonsten aber wie jeder normale Christ. Denn der Bischof von Rom ist Hirte und Jünger und kein Mächtiger dieser Welt. Auch wenn ich sie schon unendlich oft erfahren habe, habe ich den Herrn doch ein weiteres Mal um seine Gnade gebeten. Nimm dich meiner an. Es geschehe, wann immer du willst. Aber du weißt ja, dass ich einigermaßen zimperlich bin, was körperliche Schmerzen angeht. Also bitte, mach, dass es nicht allzu weh tut.
Zum Schluss noch einmal ein Blick auf das gesamte und, wie ich finde, sehr außergewöhnliche Buch des Papstes. Es trägt ganz zu Recht den Titel Hoffe. Nach diesem Wort müsste im Grunde ein Ausrufezeichen stehen, denn es ist eine Aufforderung, eine Ermutigung. Wie ein roter Faden zieht sich die Hoffnung durch diese Erzählungen aus der Lebens- und Glaubensgeschichte. Ich denke, gerade in unserer aktuellen Situation ist diese Ermutigung, die Hoffnung nicht zu verlieren, eine frohe Botschaft und eine wichtige Botschaft. Bei meiner Lektüre des Papstbuches habe ich fast zum Schluss einen der wunderbarsten Abschnitte gefunden, eben zum Thema Hoffnung.
In das Morgen stolpert man nicht hinein, man schafft und konstruiert es. Und wir sind alle zur Verantwortung berufen, es so zu gestalten, dass es zum Projekt Gottes passt, das auf das Glück der Menschen abzielt, den Menschen im Mittelpunkt der Schöpfung will, ohne irgendjemanden auszugrenzen. Im Morgengrauen des Heraufdämmerns einer neuen Epoche erinnere ich mich gerne an die Worte von Johannes Paul II., der 2000 das neue heilige Jahr begrüßte: Habt keine Angst. Öffnet, ja, reißt die Tore weit auf für Christus. Und wenn euch eines Tages Ängste und Sorgen befallen, dann denkt an jene Szene im Johannesevangelium, in der die Hochzeit von Kana beschrieben wird. Und sagt euch, der beste Wein kommt erst noch auf den Tisch. Das ist ein Bild, das mir als Abkömmling von Bauern besonders gefällt. Ihr könnt euch sicher sein, die tiefere, fröhlichere, schönere Wirklichkeit wird für uns und für alle, die wir lieben, noch kommen. Auch wenn die Statistiken das Gegenteil behaupten, auch wenn die Müdigkeit euch eurer Kräfte beraubt, verliert nicht dieses Hoffen, das nicht besiegt werden kann. Betet mit diesen Worten. Und wenn ihr das nicht könnt, dann flüstert sie eurem Herzen zu. Tut das auch, wenn euer Glaube schwach ist. Flüstert sie so lange, bis ihr sie glaubt. Flüstert sie auch den Verzweifelten ein, die wenig Liebe haben. Der beste Wein wird erst noch serviert.
Eine Botschaft der Hoffnung entdeckt Papst Franziskus also in der biblischen Erzählung vom ersten Wunder Jesu bei der Hochzeit zu Kana. Beim Festmahl geht zuerst der Wein aus, die Krüge sind leer, aber sie werden auf Anweisung Jesu mit Wasser gefüllt und dann findet sich darin plötzlich bester Wein. Genau dieses Evangelium wird heute auch in der Kirche vorgelesen. Und wenn Sie noch dranbleiben, gibt es im zweiten Teil des Podcasts dazu noch einen kurzen Kommentar. Jesus ist zu einer Hochzeit eingeladen, aber beim Festessen geht der Wein aus. Auf die Bitte seiner Mutter, den Brautleuten doch aus der Patsche zu helfen, lässt Jesus 6 Steinkrüge zu jeweils etwa 100 Liter bringen und sie mit Wasser füllen. Und kurz darauf befindet sich in den Krügen bester Wein. Die Hochzeit ist gerettet. Das ist in wenigen Worten der Inhalt des heutigen Evangeliums und dazu im zweiten Teil des Podcasts eine kurze gedankliche Anregung. Wie oft haben wir das Gefühl, dass einfach nur leere Krüge herumstehen und dass es in diesen Krügen endlich Wein bräuchte, aber wir ständig nur Wasser herumschleppen? Viel vertane Zeit, reichlich vergebliche Mühe. Etwa bei der Arbeit im Haushalt, die immer wieder von vorne anfängt, bei der Erziehung der Kinder, wo manches Wort in den Wind gesprochen ist, am Arbeitsplatz, wo die Anerkennung ausbleibt, in der Pfarrei, wo sich trotz vieler Initiativen die Kirchenbänke leeren, in der Politik, wo sich die Skandale ebenso aneinanderreihen wie die Sparpakete. Ja, die freudigen, die hohen Zeiten lassen oft lange auf sich warten. Wir bereiten vieles vor, mühen uns ab und trotzdem droht das Fest im Fiasko zu enden, wie bei der Hochzeit zu Kana. Diesen bekannten Abschnitt aus dem Johannesevangelium lese ich als Ermutigung, Jesus als Gast einzuladen in unserem Alltag und ihn im Hintergrund wirken zu lassen. Das kann auch bedeuten, eine Zeit lang gegen alle vernünftigen Ratschläge tapfer Wasser herumzutragen, aber immer darauf zu vertrauen, dass es sich in Wein der Freude und des Sinnvollen verwandelt. Die deutsche Dichterin Hilde Nomin hat diesen Gedanken in ein wunderbares Gedicht verwandelt, das ich Ihnen für den heutigen Sonntag mitgebe. Hilde Nomin schreibt: Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Soweit dieses Gedicht. Und diesen wunderbaren Satz gebe ich Ihnen für den heutigen Sonntag mit. Halten Sie dem Wunder die Hand hin. Vielleicht lässt es sich wie ein Vogel darauf nieder. Mit diesem Gedanken danke ich wieder fürs Zuhören und ich freue mich aufs Wiederhören, hoffentlich am kommenden Sonntag.
Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.